Also wir haben hier diese Tour, die heißt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, vom Penn Berlin, und die läuft in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, begonnen hat sie in Chemnitz. Blauen war auch schon, heute sind wir hier im Geburtshaus von Joachim Ringelnatz. Wenn es niemand sonst macht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute hier sein dürfen und auch beim Netzwerk für demokratische Kultur, das ist der regionale Partner, und ich sage herzlichen Dank an Aaron, den werden Sie noch weiter erleben, den werden wir nicht so schnell los, der Sie hier zum Sprechen bringen wird. Das war jetzt erstes Warming-up, und dann möchte ich Ihnen die zwei Leute hier neben mir vorstellen, mit denen ich jetzt etwa so 30, 35 Minuten sprechen werde. Und dann sind Sie dran. Das Besondere an diesem Abend ist nämlich, ich mache normalerweise nur Veranstaltungen ohne Co-Referate. Und heute ist ein Abend, wo Co-Referate ausdrücklich erwünscht sind, wenn sie nicht über 2 Minuten lang sind und wenn Sie Aaron nicht das Mikrofon wegnehmen, um da eine endlose Rede zu halten. Aber jeder soll reden können, jeder, wir möchten auch, dass geredet wird. Aber zunächst mal, wie gesagt, reden wir mit diesen beiden Frauen hier auf der Bühne. Das sind nämlich, und da würde ich Sie bitten, vielleicht sogar einen kleinen Applaus zu liefern für Sabine Rennefanz und Charlotte Gneuss. Ja, ich sollte vielleicht noch ganz kurz sagen, ich bin Peter Unfried, Chefreporter der Taz. Das ist die führende deutsche Tageszeitung. Ja, der Witz kam ganz gut an eigentlich. Also bin jetzt freudig überrascht. Und wie gesagt, wir kennen Sie noch nicht im Saal. Wir möchten Sie kennenlernen. Und wir sind sehr gespannt, was hier kommen wird. Ich soll ausdrücklich noch sagen, so viel Kritik, wie Sie möchten, keine Drohungen, keine Aggressivität. Sabine, das gilt auch für dich. Es soll alles sehr moderat bleiben, aber klar. So, also wir reden jetzt erstmal los in diesem Block, gute halbe Stunde, habe ich gesagt. Und dafür stelle ich Ihnen ganz kurz die beiden vor. Zunächst mal Sabine Rennefanz. Hier ist Kolumnistin, Schriftstellerin, Journalistin, ist groß geworden bei der Berliner Zeitung, ist in Eisenhüttenstadt aufgewachsen und war 15, als die Mauer der DDR von DDR-Bürgern zum Einsturz gebracht wurde. Das sage ich extra immer so, weil die ist ja nicht von selber umgefallen. So. Und sie hat das Buch Eisenkinder geschrieben, und da beschreibt sie im Grunde die Wendezeit für eine heranwachsende oder für eine heranwachsende Generation, als die DDR weggebrochen ist, als die Arbeitsplätze weggebrochen sind, das Stahlwerk, als Tausende ihren Job verloren haben und die Leute die Ansprache gebraucht hätten, gerade auch junge Leute, sie weder in ihren Familien noch bei den Lehrern gefunden haben, weil die, nicht alle natürlich, aber viele, einfach sprachlos waren, weil sie selber hilflos waren, nicht wussten, was ist hier eigentlich los, was machen wir jetzt, was wird aus uns. Und Sabine hat gesagt, und das würde ich jetzt gleich auch fragen in einem Interview, du bist dann zu einer Kirche gegangen, um Halt zu finden, aber du hast gesagt, du hättest auch Nazi werden können. Denkst du das heute auch noch oder erinnerst du dich gar nicht mehr an das Zitat?
Doch, natürlich erinnere ich mich an das Zitat, Peter. Also ich glaube, es lautete sogar, ich hätte Neonazi oder auch Islamist werden können. Und was ich damit sagen wollte, war, dass mich in dieser Zeit, wie vielleicht andere oder wie viele andere auch, dieses Extreme angezogen hat und dass es da auch eine Ähnlichkeit gibt in diesen Ideologien, warum die attraktiv sind für junge Leute, warum die attraktiv sind für Leute, die keinen Halt haben, weil sie nämlich, und die funktionieren alle ganz ähnlich, auch wenn die Ideologien unterschiedlich sind. In dem Sinne, dass man ja nach Zugehörigkeit sucht, dass man auch glaubt, ja, die Wahrheit verstanden zu haben, mehr zu wissen als andere, und auch natürlich Freunde zu finden. Das ist ja auch gerade im jungen Alter ganz wichtig. Das ist natürlich eine Zuspitzung gewesen. Das ist damals eine Zuspitzung gewesen in dem Text, und das ist es heute auch immer noch. Ich weiß allerdings nicht, ich denke oft darüber nach, ob ich dieses Buch noch so schreiben würde, ob ich nicht doch auch mehr in dieser Kirche gelernt habe, als ich damals zugeben würde. Aber das würde jetzt, glaube ich, mein Nachdenken darüber würde den Abend, glaube ich, sprengen.
Okay, machen wir ein anderes Mal. Charlotte Knäus, ich sage jetzt nicht uncharmant, sondern erkläre es gleich, ist eigentlich eine spätere Generation. Und zwar von ihren Erfahrungen her, weil sie nämlich 92 geboren ist. Und das heißt also, anders als Sabine, ihre Jugend nicht mehr in diesem Staat verbracht hat, den es heute nicht mehr gibt. Der sehr hochgelobte Roman von Charlotte heißt Gittersee. Und er handelt, wissen Sie oder nicht, ich sage es, von einer 16-Jährigen, die 1976 Opfer von Stasi und Gewalt wird. Und da erzählt sie im Grunde, ich referiere das jetzt, von den Erfahrungen der Eltern und Großeltern, von Angst, von Wegschauen, davon auch, dass es zu einfach und vielleicht auch von uns zu westlich gedacht ist, wenn man diese Vergangenheit einfach über die Polarität von Opfer und Täter verstehen will. So, habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, interessanterweise könnte man auch sagen, sie wird Täterin im Roman. Also, dass eben Täter und Opferschaften so eng verquickt sind, wie jetzt am Ende angekündigt, das war ein Interesse von mir, warum ich dem nachgegangen bin, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so in den 90er Jahren gab es ja diese Stasi-Aufarbeitung im Sinne von Aktenöffnung, wobei wir ja alle wissen, dass es viele Akten gibt, die ja geschreddert wurden auch. Also zum Beispiel mein Vater weiß bis heute nicht, was da genau passiert ist, weil seine Akten geschreddert sind. Und trotzdem hatte man dann oft dieses Gefühl, okay, der war bei der Stasi, also muss die Person jetzt den Job verlassen oder aus der Zeitung raus oder was auch immer. Und ganz selten stand die Frage im Raum, ja, aber warum ist die Person denn da eigentlich hingekommen? Wie war das denn möglich? Und ich finde das ein paar wichtige Fragen auch, weil wir ja immer noch einen Verfassungsschutz haben und wir kommen hier immer in Gelegenheiten oder in Situationen, wo so etwas wieder passieren kann. Deswegen müssen wir uns schon fragen, ja, wie ist das denn damals passiert? Wie können wir da hingucken, ohne gleich den Stempel drauf zu machen und dann Täter drauf zu schreiben und dann die Person abzuschieben und weiterzugehen, sondern ich glaube, wir müssen uns da anders mit beschäftigen.
Jetzt sind wir ja in einer stark von Identitäten, sagen wir mal, auch geprägten irgendwie Kultur. Kommen doch bestimmt ständig Leute dann zu dir und sagen, was willst du uns eigentlich erzählen? Du warst doch gar nicht dabei. Was sagst du da?
Ja, also genau, wir haben tatsächlich eine identitätspolitische Zeit, dem würde ich total zustimmen. Also ich werde eigentlich immer auf Podien erstmal gefragt, ob ich Ost- oder Westdeutsch sei. In den Zeitungen stand auch eine lange Zeit, ich sei eine westdeutsche Autorin oder eine Ostdeutsche. Das war am gleichen Tag, konnten das unterschiedliche Zeitungen schreiben. Und ich glaube, da gibt es ein großes Bedürfnis, Menschen einzuordnen. Und auch für mich war das früher ein großes Bedürfnis, als ich sozusagen im Westen aufwuchs mit ostdeutschen Eltern, wollte ich immer Ossi sein, weil meine Familie daherkam und ich wollte eben diese Identitätsbeziehung zu meiner Familie auch irgendwie darstellen. Und mittlerweile aber lehne ich das ab und finde es auch ein bisschen problematisch, dass wir uns immer an diesen Identitätskategorien so abarbeiten, weil wir dann oft in so eine Gefahr von so kleinen Patriotismen auch reingeraten. Und in dem Moment, in dem ich sage, ja Mensch, ich bin halt Ostdeutsch und deswegen will ich gleiche Löhne, dann denke ich, nee, das will ich ja nicht, weil ich Ostdeutsche bin oder nicht bin oder weil ich für Ostdeutsche eintrete, sondern weil ich finde, alle Menschen sollten für die gleiche Arbeit gleich viel verdienen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, egal was für eine Person. Und ich finde, das sind sozusagen, wir reiben uns oft an diesen Identitätskategorien, aber ich denke, ja, der Kapitalismus, der wird immer Gruppen hervorbringen, die diskriminiert oder unterdrückt sind. Und das ist nicht über Identitätspolitik zu lösen, sondern über andere, ja, Kapitalstrukturen. Aber das ist natürlich jetzt auch ein großes Thema.
Ja, ich kann ganz kurz sagen, ich bin ja Schwabe, war immer kreuzunglücklich damit viele Jahre. Heute finde ich super, dass ich Schwabe bin. Es finden die anderen das aber seltsam, dass ich das gut finde. Aber ich ziehe das jetzt einfach durch. Also ich sehe das als positive Entwicklung. So. Ja, jetzt muss ich aber einen kurzen Break machen, weil man uns gezwungen hat, mit einer Einstiegsfrage einzusteigen und ich nicht die Freiheit habe, das irgendwie abzulehnen. Und diese Einstiegsfrage lautet, und die stelle ich an Sabine erstmal, aber dann auch an dich, herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit?
Ja, aber das ist ganz lustig, wie du das erzählt hast. Ne? Da sieht man schon, wie schwer das ist mit der Freiheit. Ne? Also es ist uns eine Frage vorgegeben, ne? Und dagegen könnten wir jetzt protestieren, wenn wir wollten. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz okay. Deshalb antworte ich jetzt auch gerne auf die Frage. Ja, ich glaube, wir haben Meinungsfreiheit, aber ich finde schon, wenn ich jetzt die Zeit beobachte, in denen ich jetzt als Journalistin arbeite, 20 Jahre gut, die Meinungskorridore sind enger geworden, es hat sich schon etwas verändert, der Ton ist rauer geworden, es gibt eine größere Nähe oder größere Gefahr, dass Leute ganz schnell in Lager eingeordnet werden und dass dann diese Lager auch gar nicht mehr miteinander reden. Und ich könnte jetzt darüber lange reden, warum ich glaube, woran das liegt, aber ich würde es damit jetzt erstmal belassen. Da.
Und Charlotte das Wort geben.
Also ich glaube, wir haben Meinungsfreiheit. Ich weiß nicht, ob sie herrscht. Herrscht Meinungsfreiheit? Das ist vielleicht, also das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich glaube, wir haben Meinungsfreiheit. Und ich würde aber auch sagen, dass wir uns in einer Zeit befinden, auch im Zuge der Digitalisierung, der sozialen Medien, dass wir andere Echokammern haben als damals. Also wir haben weniger Orte, wo wir uns sozusagen treffen, weil wir nicht alle die Leipziger Volkszeitung abonniert haben, sondern manche ihre Informationen nur über Instagram bekommen und andere vielleicht nur über ihr Taz-Abo. Und schon gibt es unterschiedliche Filterblasen und das führt dazu, dass wir vielleicht nicht mehr über das Gleiche gemeinsam reden, sondern uns eigentlich immer mehr in kleinen Gruppen aufspalten. So. Aber das hattest du ja auch so ein bisschen.
Genau, das finde ich einen total wichtigen Punkt, also der Einfluss der sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und so weiter, die haben die Kommunikation total verändert, weil es werden dort ja nicht nur Informationen geteilt, dann wäre es glaube ich okay, wenn einfach alle Informationen aus einfach nur online wären, aber es geht ja um das Pushen von Gefühlen und Nachrichten werden dann oft nur noch als Gefühle transportiert und wir haben auch irgendwie unsere Gefühlswelt ins Internet quasi verlagert und kommen dann oft schon, wenn wir dann mal aufeinandertreffen, oft schon mit so einem Agro-Verhalten vielleicht irgendwo an, weil die Informationen schon gar nicht mehr so sachlich konsumiert werden, sondern schon so von Gefühlen aufgeladen oft sind.
Also ich kann einen kleinen Tipp geben, habe ich bei mir selber festgestellt, und zwar man spricht mit Leuten und dann sagt man etwas und dann sagt man hinterher, aber darf man das eigentlich noch sagen? Und das ist der sicherste Indikator, dass man es sagen darf, weil es sich da meistens um Dinge handelt, die man sagen darf. Also sie dürfen bestimmte Dinge nicht sagen, Holocaust-Leugnung und so weiter, beziehungsweise die können sie auch sagen, aber dann müssen sie sich eben zur Rechenschaft ziehen lassen. Aber diese Dinge, wenn jemand sagt, darf man das eigentlich noch sagen, darf man garantiert sagen. Also da kann man irgendwie gleich stecken lassen. Okay, aber das ist jetzt nur, du wolltest, Charlotte, fühlst dich rausgefordert?
Naja, die Grenzen zu dem, dass der Sagbaren werden tatsächlich, würde ich sagen, sogar größer gerade. Die werden sozusagen nach rechts ausgeweitet. Also letztes Jahr im Sommerinterview meinte Alice Weidel, dass sie nicht zur Gedenkfeier kommen möchte, zur russischen Botschaft, und zwar nicht begründet mit dem Krieg auf die Ukraine, sondern begründet darin, dass sie nicht mit den Alliierten die Niederlage Deutschlands feiern möchte. Das heißt, das Ende der Shoah und das Ende des Zweiten Weltkriegs wird dort im ersten deutschen, also im ARD, als Niederlage bezeichnet und unkommentiert wird dann weiter nach dem Heizungsgesetz gefragt. Und in solchen Momenten denke ich, aha, hier verschieben sich gerade diese Grenzen des Sagbaren in eine Richtung, die ich persönlich problematisch finde. Das heißt, ich habe das Gefühl, die Meinungsfreiheit wird tatsächlich gerade größer, die Grenzen des Sagbaren werden gerade weiter eigentlich, und das ist aber eine Entwicklung, die ich eher bedenklich finde.
Da kann ich gleich mal nachhaken. Also ich bin ja selber Journalist und meine Sorge ist eben, dass wir manchmal einfach nicht gut genug sind für diese Gespräche.
Dem würde ich total zustimmen. Wir sehen das immer wieder. Ich weiß, also jetzt geht es schon wieder. Das ist total schwierig. Ich hatte schon ein bisschen Sorge vor dem Abend, dass es so kommen wird, dass man in etwas reingeht. Man kann nicht lange verweilen, man springt dann immer. Das ist auch ein Problem vielleicht an diesem großen Thema, also in diesem großen Themenkomplex, vor dem wir hier stehen. Aber natürlich fällt mir dann zum Beispiel auch das Gespräch mit Telkamp ein, in dem eben dann Menschen durchreden können, weil Journalisten nicht geübt sind und nicht gebrieft sind.
Welches Gespräch ist mit
Durst Grünbein, wo ich so dachte, Mensch, da werden aber das war ja begleitet von einer Journalistin oder aber auf jeden Fall, wo ich dann denke, Mensch, da könnte man jetzt einhaken, wenn man die Statistiken, die Zahlen und die Sachlagen im Blick hätte, aber viele, und das kann ich persönlich auch total nachvollziehen, vielleicht tun auch viele Journalistinnen, sind dann vielleicht gucken sich nicht jedes Treffen der AfD an und dann, man muss aber, glaube ich, für solche Gespräche, wenn man der AfD eine Bühne gibt oder Rechten eine Bühne gibt, was ja eh eine Frage ist, dann muss man darauf gut vorbereitet sein, finde ich.
Ich will mal eine große Frage stellen, vielleicht kann Aaron die nachher auch mit Ihnen noch klären, weil ich selber wirklich unsicher bin, ist denn Meinungsfreiheit, fehlende Meinungsfreiheit tatsächlich das zentrale Problem im Moment?
Na, vielleicht kann ich darauf aber antworten. Ich glaube, es ist so ein Indikator eines größeren Problems. Also es ist ein Symbol eines größeren Problems. Ich finde ja schon, dass in bestimmten Bereichen, gerade in den klassischen Medien, in den letzten Jahren, das ist gar keine so neue Entwicklung, die Korridore schon auch enger geworden sind. Und ich habe mir jetzt auf dem Hinweg nochmal so ein Gespräch angehört, Armin Laschet, Anja Kohl und noch jemand, da ging es wieder um Sarah Wagenknecht und den Krieg und Friedensverhandlungen. Und die haben sich überhaupt nicht mehr zugehört. Da hat einer nur noch gesagt, ja, aber man muss doch darüber reden können. Und die Frau Kohl hat immer nur gesagt, nein, aber was wollen Sie machen? Also es war so, man kann dann über bestimmte Sachen in bestimmten Orten dann auch schon dann doch nicht mehr so gut miteinander reden. Also dann ist irgendwie gleich so, ja, aber du bist hier der Putinist. Mir ist das ja auch schon sehr oft vorgeworfen worden, irgendwie Handlangerin des Kremls und so, weil ich einfach diese Diskurse in Deutschland so wahnsinnig eng finde. Und sie sind eng geworden, da kann man jetzt sagen, ich würde sagen, das ist in der Covid-Zeit sehr viel stärker geworden, wo es oft darum geht, eine Haltung zu signalisieren und leicht schon zu zeigen, irgendwie, das ist gut, das ist meine Haltung und ich stehe auf der richtigen Seite und weniger so ein Erkenntnisinteresse da ist. Und ich glaube, letztlich geht es darum, warum kommen diese Meinungen so hart aufeinander? Ich glaube, das Problem ist, dass wir uns oft auch gar nicht mehr auf die Fakten einigen können, was eigentlich passiert. Ist das ein Angriffskrieg oder hat eigentlich die NATO Schuld, wenn wir jetzt bei diesem einen Thema bleiben? Ja? Wir können uns gar nicht auf die Fakten mehr einigen, weil die Gesellschaft in so Gruppen zerfallen ist. Also diese Gruppen scheinen nicht mehr so richtig miteinander reden zu können. Also es geht hier um wirklich tiefere gesellschaftliche Zerfallserscheinung, würde ich sagen. Und diese Meinungsfreiheit, diese Diskussion um die Meinungsfreiheit ist eben eine Frage. Und es gibt Gruppen, die sich in den Medien, in den Leitmedien nicht repräsentiert fühlen. So.
Ja, also Hegemonie, Krise, das ist ja ein europäisches, ehrlich gesagt, das ist ja ein gesamteuropäisches Phänomen, das hatten wir auch kurz vorher schon besprochen, dass auch jetzt zum Beispiel die Wahlergebnisse im Osten ja viel mehr im europäischen Trend liegen als im Westdeutschland. Man müsste sich, also darüber könnte man sich auch unterhalten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Meinungsfreiheit das zentrale Moment ist. Ich glaube schon, dass sich viele Menschen irgendwie nicht gesehen fühlen oder nicht repräsentiert. Da bin ich auch dabei. Ich glaube aber, es gibt auch eine größere Globalisierungsangst, die gibt es schon lange. Es gibt Rassismus, das gibt es definitiv auch. Und es gibt natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Und jetzt, wenn wir jetzt hier gerade sind, wir sind im Osten und ich meine, es ist ja auch interessant, wir treffen uns hier über einen Abend, um über Meinungsfreiheit zu sprechen, aber die erste Frage, die im Raum gestellt ist, ist, bist du im Osten oder im Westen geboren? Was denkst du denn, wie der Westen über den Osten denkt? Also scheinbar ist das ist das sozusagen ein wesentliches Moment auch, warum wir uns treffen. Und wenn wir jetzt über diese Frage Meinungsfreiheit und Repräsentation in Medien, dann haben wir natürlich da auch ein besonderes ostdeutsches Phänomen der letzten 35 Jahre, dass sich viele Menschen darin nicht gesehen fühlten oder fühlen oder vielleicht fühlten und das jetzt zum ersten Mal aussprechen können seit ein paar Jahren, weil das eher davor, glaube ich, noch nicht sehr, also das hat ja eine andere Schlagkraft bekommen in den letzten Jahren, würde ich sagen, also vor, ich weiß nicht, ob dieses Panel so vor 10 Jahren, ich weiß es einfach nicht, ich bin vielleicht auch zu jung, aber ich weiß es nicht.
Also ich hatte vor 10 Jahren eine Chefredakteurin, die hat gesagt, Ost-West ist kein Thema mehr und ich soll bitte nicht immer dazu schreiben wollen. Also so war das. Das war eine ganz andere Stimmung. Ne? Da ist schon, glaube ich, jetzt auch viel, viel Nachholendes dabei. Und ich würde dir recht geben, wenn du sagst, dass es natürlich da nochmal eine spezielle Ost-Situation gibt, weil eben auch so gerade medial so viele Klischees über den Osten reproduziert worden sind über die Jahre und der Osten so wenig auch in den Positionen vertreten ist. Also die ganzen Regionalzeitungen sind alle aufgekauft worden von westdeutschen Verlagen. Es gibt kaum ostdeutsche Chefredakteure, es gibt kaum in den großen Leitmedien ändert sich das langsam, aber lange gab es irgendwie bei der FAZ, bei der SZ keine Ostdeutschen, beim Spiegel gibt es bis heute keine Ostdeutschen in Führungspositionen und man findet es auch da witzig, also ich habe da viele Konflikte auch mit den Kollegen, auch so ein Ostquiz zu machen, also so dieser Zooblick, man schaut irgendwie auf dieses seltsame, auf diesen seltsamen Landesteil, der ist schon sehr da. Ich habe sogar das Gefühl, dass sich das jetzt ein bisschen verhärtet und dass man da natürlich dann dazu kommt, wir werden nicht gesehen, das, was wir denken, unsere Geschichte spielt keine Rolle und dass man dann zu dem Punkt kommt, na, es gibt irgendwie keine Meinungsfreiheit, das kann ich schon auch nachvollziehen.
Ich finde es auch ein bisschen schizophren, muss ich zugeben, weil ich verstehe das voll und gleichzeitig aber finde ich eben in den letzten Jahren hat sich da wirklich viel getan. Also in meiner Wahrnehmung sind auch, also nicht nur was jetzt die Bücher, die Erscheinungen da in den letzten Jahren angeht, also sozusagen in der im akademischen Milieu, würde ich sagen, ist auf jeden Fall da ein Diskurs entstanden und es gibt, glaube ich, auch eine große Neugier. Es gibt es auch, also ich kenne diese Vorurteile und Klischees von Westdeutschen gegenüber Ostdeutschen natürlich seit ich Kind bin, weil wir da halt hingegangen sind und natürlich, ich weiß genau, gleichzeitig kenne ich aber auch, habe ich jetzt vorgestern erst im Kleingarten gesessen und da saß ich da mit jungen Menschen meines Alters, die alle gesagt haben, sie sind Ossis und sie waren nur in Hamburg und München einmal und sie werden nie, nie, nie in den Westen gehen und ganz schlimm. Und da denke ich, ah, das ist ja auch interessant, es gibt ja immer mehr, also auch statistisch gesehen ja immer mehr junge Menschen, die sich auch dem Osten so stark zugehörig fühlen und auch viele, würde ich jetzt sagen, linke Leute, die da eben irgendwie auch so einen Stolz mit verbinden, den ich dann auch wieder so absurd finde und wo ich dann denke, es gibt schon auch beidseitig manchmal Klischees und Vorurteile, weil ich immer so zwischen diesen Welten pendel und die so meiner Meinung nach ganz gut kenne, zumindest so beim Aufwachsen und so, würde ich sagen, die Debatte hat sich jetzt eigentlich schon für den Osten auch geöffnet ein bisschen, würde ich sagen. Und was mir eben auch immer wieder fehlt, und das ist auch schon so ein Ding, dass wenig, also es ist ja so wahnsinnig komplex, es gibt so, so viele Punkte, die aufzuzählen sind, da ist die Transformationserfahrung, da ist die Stasi-Aufarbeitung, die ich vorher angesprochen hatte, aber da ist eben auch zum Beispiel für mich, in meiner Erfahrung war das prägend, dass meine Eltern dieses Land verlassen haben, diese DDR verlassen haben, weil es da keine Zukunft gab und dass ich nicht bei meiner Familie deshalb aufwachsen durfte wegen dieser DDR und deswegen ist das für mich ein wahnsinniges Thema, während ich merke, dass Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, tatsächlich in den letzten 35 Jahren diese Nachwendezeit viel wesentlicher ins Zentrum rücken und da frage ich mich manchmal, da werde ich manchmal auch ärgerlich und denke mir so, hey, aber ihr könnt euch doch nicht, die Jahre davor sind doch total hart. Warum werden sie nicht gesehen?
Da würde ich gerne einhaken, weil Sabines Elterngeneration, das kommt ja in Eisenkind davor, sprachlos war. Wie waren das dann bei deinen Eltern, nachdem es keine Mauer mehr gab? Die müssten ja dann gedacht haben, wir hatten Recht oder was weiß ich, wie haben die das aufgearbeitet?
Wenn sie gedacht hätten, sie hätten Recht, dann wären sie nicht gegangen. Also tatsächlich haben die alles verschenkt, was sie hatten und sind dann weg und dann Dreivierteljahr später war die Mauer offen und sie konnten einfach wieder in dieses Land reisen, aber natürlich dort keine, ja, dort nicht mehr zurückgehen. Das wäre total wirtschaftlich, also völlig dumm gewesen in diesen Jahren, dahin zurückzugehen.
Wie alt waren denn deine Eltern, als sie gegangen sind?
29. Also ich will nur sagen, ich finde das immer wieder erstaunlich, wir müssen schon gucken, dass wir nicht sagen, oh Mensch, wir sind nur die Verletzten, sondern es gibt da auch irgendwie einen Staat, den wir aufarbeiten müssen und das können wir nicht nur den Gedenkorten überlassen. Das ist für mich auch wichtig.
Aber es ist jetzt heikle Frage, aber würdest du sagen, dass die sich als Opfer dieses Staates sehen?
Der Opferbegriff wird ja immer viel diskutiert in letzter Zeit. Man sagt hier, Opfer sollte man gar nicht mehr sagen, weil das würde bedeuten, dass die betroffene Person gar keine Handlungsmacht mehr hat. Deshalb kann ich jetzt über meine Eltern so das jetzt nicht sagen. Ehrlich gesagt, na, ich glaube nicht. Ich glaube, dass viele Menschen, die das Land verlassen haben, ja eigentlich Handelnde waren. Also Handlungsträger ja auch. Über diesen Ausgang des Landes wurde ja auch von den Menschen entschieden, die das sozusagen verlassen haben. Und das würde ich jetzt nicht sagen.
Wenn nicht sogar mehr. Also ich finde, das ist ja eine totale doppelte, also so ein Strang. Ne? Also die Hunderttausenden, die gegangen sind, 88, 89, haben ja dann auch diejenigen, die geblieben sind, ermutigt, was zu tun, auf die Straßen zu gehen. Also das hat alles schon miteinander zu tun. Das waren jetzt nicht nur diejenigen, die da also in Leipzig und in vielen anderen Städten auf die Straßen gegangen sind. Das waren auch die gegangen sind, gerade die jungen Leute. Und das war natürlich auch die Situation in Moskau. Ne? Gorbatschow hat dafür auch viel, viel möglich gemacht. Und ich wollte noch mal zu meiner Ehrenrettung sagen, jetzt kommen wir fast schon wieder in so einen Dualismus. Ich bin total für die Aufarbeitung der DDR. Ich würde das, und ich finde das immer schrecklich, dass das so gegeneinander ausgespielt wird. Weil das eine, also über das eine reden, heißt das andere nicht ausschließen oder klein machen. Und ich kämpfe, also ich habe ja auch zu diesem Begriff Ostdeutsch sein ein total ambivalentes Verhältnis. Ich wollte eigentlich nie Ostdeutsche sein, ja. Ich habe mich immer gegen diesen Begriff gewehrt. Und aber irgendwann habe ich halt festgestellt, dass es halt schon auch Unterschiede gibt und dass es schon auch ein Teil, dass man darüber auch reden muss, um bestimmte Sachen zu erklären. Ich finde aber auch dieses Ostdeutsch sein als Ausschlusskriterium, das finde ich sehr unangenehm. So, und ich finde, ich würde mir halt wünschen, dass wir irgendwie beides machen, dass wir über die 90er Jahre und über das, was davor war, auch reden können, weil das gehört alles zusammen und dass das auch bitte Teil der deutschen Geschichte ist. Das ist halt der nächste Punkt, dass das immer irgendwie so als Sonderinteresse gesehen wird, was irgendwie zwischen 1949 und 89 im Osten passiert ist und dass es aber immer beides zusammen gehört. Also das finde ich ganz wichtig.
Also ich muss mal fragen, wer ist denn Boomer hier im Saal? Wer würde sich als Boomer bezeichnen? Ja, das würde so.
Da habe ich ja gerade einen großen Text dazu geschrieben.
So, ja, Jahrgang das, 55 das bis 69.
Das ist vermintes Gelände, Peter.
Warum ist das vermint?
Ja, weil es diesen Ostboomer nicht gibt. Also der...
Da wollte ich ja gerade drauf zu sprechen kommen.
Das ist ja ein westdeutscher Begriff.
Also ich möchte mal ganz kurz...
Darf ich meinen Satz noch zu Ende sprechen? Also, weil der Ostboomer, den es nicht gibt, sozusagen ja die gebeutelste Generation überhaupt ist. So habe ich das jetzt gelernt. Aber und die 90er Jahre waren schlimm für sehr viele von dieser Alterskohorte. Aber wir im Westen haben es im Grunde gar nicht mitgekriegt. Also ob uns das jetzt nicht interessiert hat, will ich nicht mal sagen, aber wir haben es nicht mitgekriegt. Und die Geschichte jetzt von Eisenhüttenstadt und den Leuten, die sprachlos und gebeutelt waren, das ist dann, wenn ich nicht Boomer sagen soll, das ist doch diese Alterskohorte, die es am meisten irgendwie durchgeschüttelt hat.
Ja, aber die Generationenfolge in der DDR ist anders, weil in der DDR einfach die Geschichte anders war. Ja? Also es gibt halt eine Aufbaugeneration, dann gibt es irgendwie die sogenannten Integrierten. Das sind diejenigen, die, würde ich sagen, die so 35, 40 waren, voll im Leben standen und dann arbeitslos geworden sind. Und die Boomer, also die Ostboomer, zumindest laut dem Soziologen Bernd Lindner, sind eigentlich ein Tick jünger und sind diejenigen, also der ordnet das nach seinem Modell so ein, dass die, dass das diejenigen sind, die halt so um 64 bis Anfang der 70er Jahre. Aber 64 war ja der, einer der, also der geburtenstärkste Jahrgang im Westen und einer der geburtenstärksten Jahrgänge im Osten auch, also quasi die meisten in Deutschland. Ja? Und diese Generationen sind halt diejenigen, die eigentlich, ja, die mit dem Staat eigentlich nichts so am Hut hatten und die gegangen sind oder dann halt demonstriert haben und die dann irgendwie aber eigentlich ganz okay durchgekommen sind. Ich würde eher sagen, dass so die, ich meine, über diese Generationen, das ist immer total schwierig zu reden, weil bestimmt gibt es bei Ihnen schon mehreren im Saal, die sagen, ach, das war doch alles bei mir ganz anders und so. Das ist immer sehr pauschal und, aber natürlich zu meine Eltern, die Generation meiner Eltern, die halt, also die waren 39 und 40 und hatten irgendwie mit Mühe Haus gebaut, ja, mit diesem ganzen ewigen Warten auf irgendwelche Dachziegel und Fliesen und dann plötzlich und hatten irgendwie ihre Arbeit und so und dann plötzlich Mauerfall, auch große Hoffnung, die waren dann auch sehr politisiert in diesem Jahr 1990, waren nicht so die Kohl-Fans und dann plötzlich 1990 Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Baumärkte voller Fliesen, aber kein Geld mehr. Also und die halt die 90er Jahre ganz anders erlebt haben, als jetzt, wenn man jetzt in Hamburg oder in Bielefeld gelebt hat oder so. Ja. Also das war einfach eine depressive Zeit, muss man sagen, weil eben die Möglichkeiten, die es irgendwie gab, dann plötzlich anders begrenzt waren. Also die Mauer war dann nicht mehr aus Stein, sondern aus Kapital. Ja.
Aber die Leute haben, so habe ich das verstanden, nicht gesprochen. Also sie haben sich das nicht erzählt.
Ja, das ist ja auch immer das ist ja eine persönliche Geschichte, die ich beschreibe, aber tendenziell schon, dass das wenig geredet wurde, aber die hatten halt auch sehr mit sich zu tun. Also alles änderte sich von heute auf morgen, ja. Also vom kleinsten Detail, Krankenversicherung über was irgendwie, wie das mit den Schulen läuft und die Arbeit. Und die waren einfach sehr mit sich beschäftigt. Und ich habe das ja meinen Lehrern, ich war auf so einer Internatsschule, habe das meinen Lehrern ja auch sehr vorgeworfen und die haben gesagt, ja, das stimmt, aber wir konnten einfach nicht darüber reden. Und manches ist auch so, wenn irgendwie so viele Sachen auf einmal passieren, das kennt man da auch, das ist auch im Nachhinein verständlich, dass man dann keine Sit-ins oder so macht. Also und weil ja vieles auch so, also es war ja auch klar, wie die Machtverhältnisse waren. Also man musste sich ganz schnell anpassen an den Westen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und viele hatten dann auch einfach existenzielle Ängste, ja, wenig Geld und so, wie geht's weiter? Und die konnten dann gerade so Leuten wie mir, die dann halt irgendwie, wo es dann darum ging, was mache ich irgendwie mit meinem Leben, Studium und so weiter, die konnten einem dann auch nicht helfen. Ne? Also das, ich werfe denen das aber nicht vor. Was ich schon auch schwierig finde, ist, dass dann danach auch wenig kam. Also und dass das doch sehr lange sehr vieles war auch schambesetzt, glaube ich, wenn wir uns diese Debatten in den 90ern angucken, das war ja nochmal zum Teil viel heftiger, also es war wirklich sehr, sehr, ja, es war einfach total, wenn man aus dem Osten kam, dann war das schon was sehr, sehr ja, Negatives, also die Spiegelberichterstattung aus der Zeit, also es waren wirklich die Zurückgebliebenen, ne? Und den schwäbischen Dialekt, den kann man behalten, aber den sächsischen, den haben sich natürlich viele abtrainiert, hier Oschmann mit Kassetten, so.
Also ich will das jetzt nicht vergleichen, aber es gibt schon auch Diskriminierung wegen schwäbischen Dialekts. Das kann ich hier wirklich sagen. Aber jetzt würde ich gerne mal hören, was Sie zu erzählen haben. Und Aaron wirkt auch so ein bisschen unausgelastet. Aaron, vielleicht möchtest du übernehmen.